dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 190. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Michi, du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben.
Ja, weil es war ultimativ fantastisch.
Jupp.
Es war richtig, richtig großer Wein, auch wenn ich es sehr falsch zugeordnet habe und mir gedacht habe, das muss Schengen sein. War nicht Schengen, war nicht einmal Frankreich, es war Portugal.
Mhm.
Aber es hat ein bisschen geschmeckt wie Schengen, also
ja.
kann man schon mal in diese Richtung laufen.
Ist fair.
Wir waren bei Ramilo.
Genau.
Richtig, richtig geil, ganz spannende Story. Im Glas gehabt haben wir den Gallego Dorado Branco 2023.
Yes.
Und das hat geschoben ohne Ende. Ne? Also Druck, aber gleichzeitig urviel Säure, Salzigkeit dahinter raus.
Wunderschönes Salz.
Es hat Kraft, es hat aber trotzdem Finesse, das hat eine Komplexität, es hat ganz viel Wachsigkeit, ganz viel Quitte und so gehabt. Auch ein bisschen so ein Funk drinnen, so leicht flüchtige.
Ja, grandios.
Einfach nur geiler Wein. Also
absolut.
Das hat halt richtig Spaß gemacht.
Und ich finde die Geschichte vom Nuno Ramilo und seiner Familie so spannend.
Voll.
Weil es so ein bisschen eine Umkehrung ist von vielen anderen Stories und das nur dazu eine Region ist, wo eigentlich nichts mehr passiert. Eigentlich.
Ja,
wenn es mal den Nummer gehabt.
Wo es 10 Hektar weltweit
gibt. Ja, das ist natürlich
das nur ist dazu. Schon ganz arg. Also kennt kein Mensch, ist auch okay, dass man es nicht kennt.
Ja.
Es gibt es halt wirklich nur dort und dann also ein bisschen verstrahlt auf der ganzen Welt.
Teilweise versehentlich. Ich werde es hören.
Ja.
Es gibt aber gute Geschichten. Holt
genau.
Es euch an.
Yes. Aber jetzt geht es weiter mit nicht weiß, sondern rot.
Ja, und im Doppelpack.
Rot im Doppelpack.
Wow.
Genau, ich würde sagen, du beginnst mit dem rechten Glas.
Okay, ich beginne mit dem rechten Glas. Wenn ich mir das nebeneinander anschaue, vorher gerade wieder Michi die Dinger eingetragen hat, habe ich mir gedacht, okay, das schaut komplett gleich aus. Tatsächlich ist rechts hier ein ganz bisschen mehr Richtung Violett und ein ganz bisschen weniger super not see-through. Also man sieht ein ganz bisschen besser durch.
Korrekt.
Das ist jetzt die Unterscheidung, die ich treffen kann. Damit kann ich ja die Gläser schon mal schwerer vertauschen, was sehr hilfreich ist. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen länger ruhig sein müssen und ein paar Mal einrühren müssen, weil es super spannend. Ich finde, du hast was mega Balsamisches da drinnen.
Mhm.
Sau schön. Richtig, richtig cool.
Ich lasse dir mal ein bisschen erzählen und ein bisschen einrühren, weil das
gerne.
Ist wahrscheinlich doch ein bisschen anders im ersten Moment.
Spannend. Also ich finde dieses Balsamico-Thema ganz stark da.
Ja.
Dann hast aber trotzdem eine schöne Frucht drunter. Und das ist sehr klar, sehr klare Frucht.
Sehr klar, sehr dicht.
Und ich habe jetzt ein bisschen hin und her überlegt, wo genau ich bin. Ich bin tatsächlich am Schluss dann trotzdem irgendwo bei einer Kirschfrucht.
Mhm.
Und das Ganze hat schon eine Intensität in der Nase.
Ordentlich, ja.
Zu diesem ganzen balsamischen Thema dazu. Sehr viel Würzigkeit. Sehr
komplett.
Viel Richtung, aber getrocknete Kräuterwürzigkeit, so.
Kirsche ist schon sehr dunkel, finde ich auch, von der Frucht her.
Mhm, aber ich bin trotzdem am ersten da, also ich bin bei irgendwas Fleischigen.
Ja, fleischig ist der, das ist ganz klar der Oberbegriff von dem ganzen Wein, definitiv. Also du riechst da eine und es riecht fleischig, es riecht intensiv, du hast voll diese dunkle Würze.
Ja.
Los geht's.
Fast also ein bisschen was, also es ist lustig, ich hab wieder so ein bisschen was fast Richtung ganz dunkler Kakao, Sorte Bitterschokolade.
Ja, passt mal gut. Also halt so ein bisschen dieses, da muss schon Holz im Spiel sein, ne?
Ja, und dazu ein bisschen Staub.
Staub, ja, voll mal
also
sehr
so
gut.
Also so ein bisschen dieses Steinmehl-Thema wieder.
Voll, das ist der Fall da, ja.
Und jetzt muss ich mir einen Schluck nehmen, weil ich einfach wissen, wie das ist. Das ist fast streng am Gaumen.
Mhm.
Es hat ein sehr rigides Konstrukt.
Extrem, ja.
Gar nicht biegsam, ja. Relativ fest, relativ, nicht hart, aber relativ halt einfach rigide, finde ich.
Ja,
sehr
strukturiert.
Fest.
Ja. Das geht keinen Zentimeter nach links oder
Nein.
rechts. Das lässt dich nirgends hin.
Nein, es hat auch sehr wenig Frucht.
Ja, korrekt.
Ich habe ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, weil die Nase lässt schon so ein bisschen anklingen, da könnte was kommen.
Die Nase hat mehr Frucht als der Gaumen,
ja,
das ist klar.
So ist es.
Mhm.
Ich finde, am Gaumen haben wir auch wieder ein bisschen dieses balsamische Thema, aber viel mehr zurückgenommen, im Gegensatz zur Nase. Ich finde, du hast viel mehr dieses Kräutrige, du hast viel mehr auch dieses ganz dunkle, fast Richtung dunkler Star.
Mhm. Du hast wieder, finde ich, dieses schon fleischige Dichte quasi, wenn du denkst, du beißt da eine, das ist schon richtig, es hat so was Fleischiges, es hat so was Dichtes, es hat so was wirklich Festes im Kern. Ganz dunkel. Eine Note fällt mir noch so ein bisschen, aber.
Spannend.
Die wird noch kommen.
Okay. Also von der Strukturierung her, du bist da Richtung hinten ganz in diesem Korsett.
Ja.
Da geht nichts nach links und rechts.
Nö, nö.
Sehr geradlinig. Auch nicht, es fängt da überhaupt nicht brad an. Du bist eigentlich von vorne bis hinten sehr in diesem Geraden. Und du hast schon, also Tannin ist ordentlich da, nicht überbordend, jung.
Sehr jung, ja.
Deswegen ist das Ganze wahrscheinlich nur ein bisschen härter.
Ja, es ist hart, aber es ist jung. Ich finde, das Tannin ist trotzdem ein sehr feines Tannin.
Ja, das meine ich.
Das ist das Spannende daran, dass du sagst, da ist schon viel Struktur da. Ne? Das hat schon ordentlich Tannin, das hat schon ordentlich Kraft in sich. Das ist schon muskulös, aber das Tannin ist ein sehr, sehr feines Tannin.
Und das ist Holzthema, hast dann trotzdem auch noch.
Ja, ja, klar.
Hinten dran gerade, ein bisschen spürbarer.
Das spürst, ja.
Aber das braucht es auch ganz eindeutig.
Definitiv.
Und das ist so eine Art von Tannin, die er wirklich dann hinten zusammenzirkt und austrocknet, ohne zu stoppen.
Richtig.
So dass du halt einfach auf den nächsten Schluck
Trinkfluss
bereit
ohne Ende. Richtig.
So ist es.
Ich finde, was du in der Nase so ein bisschen Anklänge, aber vor allem am Gaumen hast, ist so ganz dunkle Oliven. So richtig, wenn du denkst, so Kalamata-Oliven.
Das geht für mich mehr ins Balsamische als in das Olivige. Aber ich verstehe es.
Voll bei diesem, weil das so dieses Fleischige, so dunkle Oliven, bin ich voll drinnen.
Also
aber ich finde,
das
Balsamische
geht,
ist...
Es geht für mich mehr in dieses Balsamico-Thema als ins Olivige-Thema.
Aber das geht ja eh beides in dieselbe Grundrichtung.
Deswegen meine ich.
Deswegen habe ich mir gedacht, du kommst wahrscheinlich jetzt nicht zur Olive, wenn du schon beim Balsamico bist.
Ich wohne
bist,
am Balsamico,
dann bleibst du dort, genau.
Ja. Überleg, wie jung das sein kann, weil es kann nicht alt sein.
Korrekt.
Also der aktuelle Jahrgang einfach.
Das ist der aktuelle Jahrgang,
ja. Okay. Soll ich mir gleich mal das zweite anschauen?
Ja, sicher.
Okay. Das zweite hat auch so ein bisschen violette Reflexe, ist nur dunkler. Also da sehe ich überhaupt nicht durch jetzt. Hast du ein bisschen Angst davor?
Weißt du, Angst haben.
Komplett schwarz. Das ist komplett Schierspulver und Graphit in der Nase.
Ja, komplett. Das ist so schwarz.
Bist du deppert. Nein, das ist
so
wirklich, der Wein ist schwarz von vorne bis hinten. Also.
Nicht nur wie er ausschaut, sondern vor allem wie er riecht.
Also so eine distinktive Schießpulver- und Graphitnote habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt, die so über allem liegt. Im Normalfall findest du das irgendwo drunter, so
ein
bisschen.
Das ist schon richtig,
das ist schon so,
da.
Um das geht's. Schauen wir mal, was wir noch finden können.
Das ist schon wieder so rohes Fleisch da dazu.
Ich wollte gerade sagen, dieses fleischige Thema zieht sich auf jeden Fall durch. Und zwar wirklich so dieses...
Das ist blutiges Steak,
ja. Genau, rohes Rindfleisch.
Ja. So, ja passt, ich bin gerade dabei, dass ich da irgendwie so ein bisschen Beef Tartar mache mit einem sehr, sehr guten, sehr, sehr frischen Fleisch. Kann ich mich sehr gut einfühlen, finde ich.
Also ein bisschen ein Kräuterrand. Ich finde, du hast ein bisschen dieses balsamische Thema wieder. Also dieses, wenn du willst, von mir aus dunkle Oliven-Thema auch.
Nein, ich bin in der Nase, bin ich insgesamt viel mehr bei, das kann balsamisch, Oliven, das geht, das hat nur so einen Touch, finde ich, in der Nase.
Ja.
Beim ersten Wein war das am Gaumen, dann finde ich sehr evident. Da ist jetzt in der Nase, hast auch wieder so diesen Touch, aber auch wieder nur so einen leichten drinnen. Ne?
Ja, da ist das andere auch viel wichtiger.
Ja, und dieses Graphit-Thema ist wirklich da, das steht noch mal einen Kilometer über allem anderen. Ne?
Ja, richtig, also richtig Schierspulver, Graphit, Bleistift, Mine.
Ja,
ich suche nach Frucht, ich finde kaum eine, vielleicht ein bisschen ein Zwetschgen irgendwo links unten.
Die Frucht, die da von mir aus irgendwo da drunter unter dem Fleisch begraben liegt, die hat auf jeden Fall eine sehr dunkle Haut, sagen wir mal so.
Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen Dörr-Zwetschgen oder sowas in Richtung, das ist das Einzige, was ich da finde.
Ja. Ist ein bisschen ledrig auch nochmal.
Geil.
Es ist einfach nur geil, ja.
So richtig schön. Das bleibt genau so dunkel und dicht am Gaumen, wie es das vorstößt.
Ja.
Von vorne bis hinten. Das nimmt dein Gaumen und macht einmal so, okay, passt, da bin ich.
Ja, genau.
Das ist jetzt mein Platz.
Ja.
Da hat nichts anderes Platz. Wieder extrem muskulös.
Mhm.
Also wieder, also Tannin natürlich sehr intensiv.
Ja.
Mehr als beim ersten natürlich auch. Aber so schauen sie aus, muss ich da ehrlich sagen. Auch wieder fein allerdings.
Ja, zerfließt da wieder.
Die Ecken sind nicht ultra jetzt irgendwie rustikal oder so, spannenderweise. Aber es ist halt, es spannt richtig, das ist richtig viel da. Ja, geil.
Das ist richtig geil, ja.
Und du hast wieder, ich finde, du hast auch dieses Schießpulver-Graffit-Thema am Gaumen. Und es ist selten, dass du das bei Weinen wirklich distinktiv am Gaumen hast.
Ding, das zieht sich komplett
durch. Hundertprozentig. Dann so ein bisschen dieses Dunkelfruchtige. Mir gefällt auch da wieder dieses Dörr-Kirschen-Thema. Kirschen. Dörr-Zwetschgen-Thema, so.
Genau, diese dunkle, eingelegte Zwetschgen, so ein bisschen. Das ist schon reif.
Ja. Ein bisschen was Ledriges haben wir da jetzt auch hinten drinnen oder dabei. Schön.
Das
schön.
Also
mir gefällt die Struktur extrem.
Ja. Und extrem harmonisch von Nase zu Gaumen, finde ich. Das ist wirklich ein Ding.
Es ist so lustig. Jedes Mal, wenn ich wieder frisch einrieche, kommt wieder dieses Graffit-Thema so arg in meinen Nase.
Gibt es erwaschen, ja. Es ist so geil. Es ist so geil. Du riechst einen, du hast kurz nur irgendwie nicht reingerochen, hast es wieder kurz ein bisschen verdrängt, wie intensiv. Das ist, riechst einen und es kommt wieder voll Gas.
Es wirkt auch beides nicht warm. Es wirkt beides extrem kühl, einfach weil die Frucht so abgängig ist.
Ja.
Auch von der Statur her, da ist nichts, was jetzt irgendwie extrem brat war. Das ist alles extra powerful, also extrem viel Kraft, aber wenig Breite dran.
Korrekt.
Ich muss mir jetzt im Vergleich dazu nochmal Wein Nummer 1 anschauen.
Natürlich.
Schön, der ist schon, also der hat ja wirklich mehr Frucht.
Ja, das ist auch, wenn du jetzt nochmal einrichst, so ein bisschen floral, also ein bisschen was Veilchenmäßiges, finde ich, passt da ganz gut auch noch rein.
Aber ich bin noch immer sehr bei diesem Balsamico-Thema.
Hm.
Aber auch der hat schon Kraft.
Ja, ja.
Also es ist natürlich ein schwieriger Vergleich, weil Nummer 2 ist halt einfach das absolute Powerpaket.
Hm.
Aber auch Nummer 1 hat schon in sich eine ordentliche Spannkraft. Schön. Aber auch bei Nummer 2 würde ich sagen, das ist wahrscheinlich der aktuelle Jahrgang, weil das Tannin noch sehr, sehr, sehr jung wirkt, sehr, sehr, sehr fresh wirkt.
Das ist tatsächlich derselbe Wein.
Es ist dasselbe Wein.
Ja, nur anderer Jahrgang.
Anderer Jahrgang?
Mhm.
Ich habe mir nämlich gedacht, das ist einfach eine andere Machart und unterschiedliche.
Nein.
Spannend.
Es ist dasselbe Wein, es ist ein anderer Jahrgang. Das ist nicht der aktuelle Jahrgang.
Okay. Wann haben wir uns umentschieden, den Wein so unterschiedlich zu machen?
Weiß ich nicht, wie das genau passiert ist und warum. Also ich glaube gar nicht, dass es die unterschiedliche Machart ist. Es ist, glaube ich, einfach, dass das eine ein bisschen ein wärmeres Jahr war, das andere ein bisschen ein kühleres Jahr. Und dass das eine einfach ein bisschen mehr Zeit schon hat.
Also Nummer 2, das ältere jetzt offensichtlich, das übrigens auch extrem fresh und jung ist, just saying.
Korrekt. Aber es wirkt viel,
viel, viel, viel, viel, viel dichter.
Dichter, ja.
Genau, also schon so, dass ich gesagt hätte, da hat sich einfach irgendwer entschieden, dann das anders zu machen.
Nicht wirklich, nein.
Spannend. Wie viel öder ist es? Weil es wirkt, wie schon gesagt, ultra young.
Nein, es ist zwischen den zwei Weinen liegen tatsächlich nur 2 Jahre.
Okay, passt. Dann macht es Sinn. Ist es dann auch 18 oder?
Weil's 19.
19. Mhm. Okay, passt. Macht Sinn.
Und damit ist der andere Wein 21.
Yes.
Und 21 war um einiges kühler als 19.
Macht auch beides Sinn. Weil das halt wirklich, es wirkt. Es würde niemals filigran wirken wahrscheinlich, aber es wirkt im Vergleich zum Wein 2 filigraner.
Ja, fair. Das stimmt schon. Es wirkt auch durch diese Floralität, die da noch drinnen ist, und durch das, wie jung das finde. Ich finde, du riechst einen, das riecht einfach per se schon mal extrem jung.
Yes.
Und das, glaube ich, hebt das auch noch mal so ein bisschen in die
Höhe. Ich bin am Überlegen, wo es hin tue. So die erste Reaktion war natürlich Syrah gewesen, weil es halt so dunkel und so dicht ist und so viel Power hat und so weiter. Wo sind wir?
Korrekt.
Hm.
Was sonst? Was aber kann das sonst sein, wenn wir so viel Graphit haben, wenn wir ein bisschen Oliven haben teilweise, ein bisschen Graphit, ein bisschen dunkle Würze, ein bisschen Kräutrigkeit.
Machen wir das in Frankreich, ist meine Frage.
Ja, machen wir in Frankreich.
Wer macht denn das?
Wo macht man das in Frankreich?
Naja, also wenn es in Frankreich ist, dann würde es an die nördliche Rand setzen, weil das haben wir halt daheim. Ich habe nur überlegt, ob es irgendwo anders auch möglich wäre, das so zu machen. Oder ob es wer das machen kann.
Mhm.
Aber ja. Grundsätzlich, mal, der Instinkt geht natürlich auf Syrah. Das ist halt
korrekt.
Sinnvollerweise.
Wo würdest du das positionieren, weil du gesagt hast, du würdest das auch woanders hin tun? Oder was sind da die Überlegungen für mich hin?
Es muss, also das, es wirkt beides so auf dieser cleanen, kraftvollen, starken und trotzdem finessreichen Ecken, dass man, theoretisch kannst du es schon woanders auch machen. Aber es ist halt, Syrah hast halt am allerstärksten in der nördlichen Ronde. Und ansonsten ist er immer irgendwo, wo es wärmer ist und das passt nicht.
Mhm. Ja, es ist nahezu korrekt. Ich habe mir schon gedacht, dass du das so beschreiben wirst.
Ja.
Darfst du mal deine Bewertung aufschreiben?
Für welchen?
Zu ganz ersten. Ich würde Wein Nummer 2 nehmen, also den 19er.
Ja, das ist schon geil.
Weil der einfach auch noch immer am Anfang seiner Entwicklung steht, ja. Aber trotzdem schon 2 Schritte mehr hat. Den 21er muss tatsächlich noch weglegen. Der ist jetzt auch schon 2 Tage offen, genauso wie der 19er 2 Tage offen ist. Aber der braucht noch viel länger, aber der 19er braucht eigentlich auch noch viel länger. Es muss eh alles noch da legen, das wird ja nur geiler. Und der Winzer, um den es geht, sagt grundsätzlich, eigentlich sollten wir alle ernere Weine mindestens 10 Jahre geben.
Ja, ich verstehe es auch. Ne? Also das macht schon Sinn. Aber der 19er ist schon einfach, ist schon geil zum Trinken.
Ja, ja.
Ich kann halt
ich
nicht aus.
Ich mag das auch unfassbar gern.
Na gut.
Wir sind tatsächlich in einer Region, in der wir noch nicht waren.
Oh.
Aha.
Wo sind wir?
Du bist nicht weit weg davon. Steht sogar auf meinem Zettel, weil ich habe gewusst, dass du so hinrennen wirst. Es macht halt Sinn.
Ja.
Es ist nicht die nördliche Ron.
Sondern die südliche, oder
es
was?
Es ist die südliche Ron.
Wirklich?
Ja. Würde man jetzt nicht denken.
Ich war nicht auf Wärmer gegangen, einfach weil es beide so clean und crisp sind. Sind beide very, very crisp. Correct. Schön.
Du wirst gleich noch hören, wieso.
Oh.
Wir waren ja vor kurzem mit Folge 182 beim Guillaume Schill.
Genau.
In Cornas. Und wir sind da jetzt nur eine Autostunde davon entfernt. Einfach einmal südlich runter quasi, Ron entlang, in der Côte de Vivarais. Kennst du nicht?
Nein.
Perfekt.
Meine
das ist quasi
gerunzelten Stirnfalten sagen nein. Was?
Fair.
Who is that?
Das ist quasi der nördlichste Zipfel der südlichen Ron. Davor waren wir am südlichsten Zipfel der nördlichen Ron, jetzt sind wir am nördlichsten Zipfel der südlichen Ron.
Got it.
Macht also insgesamt schon Sinn. Mhm. Aber es ist auf einer Karte vorstellt, fließt die Ron ja von Lyon südlich quasi Richtung Avignon runter und dann ins
yes.
Meer. Und wir haben in der Folge zum Guillaume Schill ja besprochen, dass Cornas quasi eben dieser südlichste Zipfel ist.
Mhm.
Zumindest für Syrah. Es gibt ja drunter noch Saint-Péray, haben wir yes. auch schon mal kurz besprochen. Das ist aber ja eine Weißwein-Appellation. Und dann macht die Rhone für ein paar Kilometer Pause quasi. Also weintechnisch passiert dann nicht wirklich was. Es gibt keine Appellationen mehr oder weniger. Es gibt nur so ein bisschen einzelne Flecken, die dann unter Côte de Rhone fallen.
Ja.
Aber jetzt nichts Eigenes. Und dann beginnt es eigentlich erst wieder mit den nächsten beiden AOCs eben mit Côte de Vivarais
mhm.
auf der rechten Rhone-Seite quasi. Und da sind wir heute. Und wenn man an die südliche Rhone denkt, du hast ja auch gesagt, naja, wärmer, das kann sich eigentlich ja nicht ausgehen, kannst nicht weiter südlich gehen. Man denkt, finde ich, sofort an dieses reife, dichte, schon breitere.
Ich denke an GSM-Blends, die nach Marmelade riechen.
Exakt, da steht, du denkst an die klassischen Blends, Grenache, Syrah, Mourvèdre.
Ja.
Man denkt an Châteauneuf-du-Pape, du denkst an genau diese Sachen. Und eigentlich ist es ja auch fast nur Châteauneuf-du-Pape, das man kennt als AOC,
ja.
weil der Rest sind fast nur Genossenschaften.
Mhm.
Also du hast 48.000 Hektar an der südlichen Rhone, 48.000 das ist schon
viel. Arg. Ja.
Du hast nördliche Rhone im Vergleich dazu knapp 13.000.
Mhm.
Also schon bedeutend mehr, extrem genossenschaftsgeprägt außerhalb von Châteauneuf-du-Pape.
Yes.
Da gibt es einiges, da sind große Weingüter daheim, die ja andere Sachen machen, sagen wir mal so. Und wir sind, wie gesagt, in der Côte de Vivarais und damit ganz im Norden. Und das ist quasi wirklich das letzte Zipfel am rechten Flussufer. Und das ist auch erst 1999 zur AOC geworden.
Ah, okay.
Und wir haben da knapp 500 Hektar Rebfläche insgesamt, also nix, ja, das interessiert mhm. eigentlich niemand. So hat es zumindest auch der Winzer des einzig relevanten Weinguts in der Region beschrieben, der auf die Frage nach der Region gesagt hat, naja, unsere KäuferInnen sagen sowieso nicht, dass sie an Côte de Vivarais getrunken haben, die sagen sowieso nur, wir haben Galetti getrunken. Die Appellation interessiert also keinen. Es steht auf den Weinen vorne nur Vignoble de la Vallée du Rhône mhm. drauf. Und hinten steht dann erst Côte de Vivarais. Wir sind also bei der Domaine Galetti.
Mhm.
Und ich habe im Vorfeld mit dem David Alexandre gesprochen, der die Domaine heute gemeinsam mit seinem Vater, dem Alain, führt.
Mhm.
Was weißt du über die Domaine Galetti?
Gar nichts tatsächlich.
Perfekt.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Wein im Glasl gehabt.
Das ist hervorragend.
Das ist irgendwas, was hat einmal, ich glaube, irgendwas habe ich mal gescreenshottet oder sowas in Richtung, weil eine vertrauenswürdige Weinperson gehypt
hat. Ja, sehr gut, sehr gut.
Aber das war es auch schon. Also ich weiß nichts.
Sehr schön. Dann diskutieren wir gleich mal das ganze Ding da fertig. Wir haben yes. im Glas Le Syrah. Zwar 19 und 22.
Mhm.
Das ist wahrscheinlich beides 100% Syrah.
Ja, wahrscheinlich.
Na, pass auf. Eine 0,8 Hektar große Parzelle, über 50 Jahre alte Syrah-Reben.
Mhm.
Und ja, wahrscheinlich, weil online findet man andere Zusammensetzungen. Und am Wein steht auch Cuvée drauf. Mhm. Der David Alexandre hat gesagt, es ist ein Geheimnis, er will es mir nicht verraten. Und in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass es 100% Syrah ist und immer war. Allerdings haben wir in der AOC das gesetzlich geregelt, dass da Grenache und Syrah anteilig drinnen sein müssen. Entsprechend steht auch, dass da Grenache-Anteil drinnen wäre.
Sneaky.
Wir wissen allerdings, dass der David Alexandre im lieben Thomas von Trinkreif, den ich vorher nochmal gefragt habe, weil die haben das gerade ganz neu. Ah. Die waren vor 2 Wochen dort, jetzt habe ich mit dem auch nochmal gesprochen.
Ich glaube, das habe ich gescreen. Ah!
Genau.
Stimmt, das war Trinkreif.
Richtig.
Ja.
Und ich habe vorher kurz mit dem Thomas eben gesprochen, weil ich eben nochmal nachfragen wollte, weil sie auf der Website schreiben 100% Syrah.
Ja.
Und der Galiti schreibt ihm auf der Website 30% ist Grenache, 70% Syrah, so wie es halt sein müsste quasi. Und ich habe dann mit ihm nochmal geredet und er hat gesagt, er hat der David Alexandre bestätigt, dass es 100% Syrah ist. Weil
okay.
Sie machen das grundsätzlich nur so, dass sie die einzelnen kleinen Parzellen ausbauen, da steht nur Syrah, fertig.
Okay.
Geschichte Ende.
Yes.
Aber er glaubt ihm auch, dass es das Problem ist, dass sie das nicht aufbeschreiben dürfen.
Ja.
Sie haben am 19er eben schon noch Côte Vivere umstehen.
Ah ja, okay.
Um 21er ist nur mehr Val de France. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen mittlerweile mehr wurscht.
Ja, okay.
Mal schauen. Mhm. Jedenfalls haben wir deswegen den 21er auch noch daneben stehen, weil der Thomas von Trinkreff gesagt hat, hey, wir haben ja den aktuellen Übergang, willst du nicht den aktuellen auch daneben hinstellen, wenn du den 19er machst,
mhm.
weil es halt gerade neu haben, habe ich gesagt, ja sicher, ist eine geile Idee. Passt, haben wir den da schnell geholt. Und habe gesagt, ja passt, dann stellen wir das daneben hier und schauen Sie ein bisschen an, wie sich die 2 Jahrgänge auch verhalten.
Mhm, großer Unterschied, ja.
Ja, voll. Super spannend, finde ich, nebeneinander.
Yes.
Was wir auf jeden Fall wissen, was mir der David Alexandre auch verraten hat, ist, dass der Le Syrah 30% ganze Trauben hat. Das Ganze kommt dann über 20 Tage bei kontrollierter Temperatur in Betontanks. Also wird in Beton vergoren. Dann kommt der Wein in große Foudres, also in 1000 Liter Holzfässer. Je nach Jahrgang kommt ein bisschen was auch in kleinere Holzfässer, alles gebrauchtes Holz, bleibt dann 18 bis 24 Monate im Holz und wird dann abgefüllt. Und dann kommt es am Markt, wenn es gerade passt. Also der David Alexander hat gesagt, sie lassen das im Wein entscheiden, wann das am Markt kommt. Also der kann ruhig auch noch bei einer ein bisschen liegen, wann er es braucht. In Wirklichkeit sagt er halt auch selber, es kommt alles viel zu früh am Markt, weil das ist eigentlich dafür gebaut, dass du das in 10, 20, 30, 40 Jahren trinkst.
Ja, ist wirklich.
Sind halt Weine, die
spürbar
ultimativ auf Langfristigkeit aufgebaut sind. Und er sagt ihm selbst, die Einstiegs-Cuvée, er würde 10 Jahre liegen lassen, weil dann ist das halt noch viel geiler. Und das ist dann, also Einstieg ist wirklich nur die Cuvée Galiti. Das ist dann 50-50 Grenache und Syrah.
Okay.
So, jetzt kannst du schon mal deine Bewertung ansagen. Du hast ja zu Beginn schon deine Zahl aufgeschrieben. Ich werde dabei noch ausführen, wo man den Wein kriegt. Das ist nämlich sehr schwierig. Grundsätzlich gibt es die Domaine Galiti vor allem in Frankreich. Ist in Frankreich ein Riesenname, das kennt man. Ist gut verteuert, aber außerhalb von Frankreich ist das halt eher weniger. Also es gibt nicht wahnsinnig viel Export. Ja. Trinkreif hat das jetzt gerade erst neu an Bord geholt quasi, weil sie das mal in einer Verkostung drinnen gehabt haben und gesagt haben, boah, das ist eigentlich geil.
Mhm.
Und haben einer dann geschrieben und sind gleich hingefahren und haben sie es angeschaut, weil sie gesagt haben, das brauchen wir unbedingt. Aktuell gibt es bei einer gerade die neueren Jahrgänge, also 21 kriegst du vom Le Syrah und dann kriegst du ein Paket, wo Einstiegs-Cuvée drinnen ist, Le Syrah drinnen ist, zweimal jeweils und Le Ligure, 2019.
Mhm.
Ligure 19 ist der Wein, mit dem ich sie kennengelernt habe. Das hat mir nämlich der Daniel Schicker im Mühltalhof hingestellt.
Guter Mann.
Sehr, sehr guter Mann. Und da habe ich gewusst, okay, geil.
Mhm.
A, ich brauche diesen Wein.
Aha, ja.
B, ich möchte unbedingt eine Folge dazu machen, weil das muss man herzeigen, das ist
ja
ultimativ leiwand. Und Ligure ist dann nochmal eins drüber, nochmal einen dicken Schwarer zum Kriegen. Deswegen habe ich gesagt, okay, passt, nehmen wir Le Syrah, weil das kriegst du ein bisschen besser.
Ja.
Das kriegst du einzeln bei Trinkreif, 21 kostet 70 Euro. Also günstig ist das ganze Zeug natürlich nicht.
Yes.
Wir sind da bei 15 Hektar, was die machen oder so. That's it.
Mhm.
Und Le Ligure kostet dann 120 Euro. Also das ist schon einmal eins drüber. Und sonst kriegst du ein bisschen was in England. Also Kermit & Lynch hat das.
Mhm.
Und dann kriegst du in Deutschland was. Allerdings, das ist bei Weinimport Lohner. Habe ich noch nie gehört davor. Website schaut wirklich ein bisschen seltsam aus, muss ich sagen. Man findet da nicht heraus, welche Jahrgänge sie haben. Also das würde ich ein bisschen mit Bedacht mal anschauen, weiß nicht, ob das wirklich so echt ist. Aber offiziell ist das der einzige Importeur in Deutschland.
Und falls ihr schon Erfahrungen habt mit dem Wein in Padlona, dann erzählt uns das bitte. Das würde ich gerne wissen.
Korrekt, ja. Wo ich das gekauft habe, den ursprünglichen 19er, das habe ich ersteigert bei Ideal Wein, dem wir ja vor kurzem als Kooperationspartner eine Sonderfolge gemacht haben. Also daraus stammt der Wein. Da habe ich das mal gefunden und habe gedacht, ui, das nehme ich mit, weil da hat es eine Originalholzkiste, 6 Stück gegeben. Da habe ich gedacht, ja was, da kann gar nichts schief gehen. Das nehmen wir mal mit. Schönes Ding, ne?
Ja, richtig so. Machen. Sehr gut ersteigert hast du es.
Yes, jetzt kannst du mal bewerten.
Mhm, das ist eine 9,6 plus.
Ja. Ja. Das ist ein 9,6, wahrscheinlich 9,7 plus für mich sogar.
Ja.
Weil, also ich habe da 9,6 stehen. Mhm. Es ist jetzt nochmal einen halben Tag, nachdem ich das aufgeschrieben habe, länger offen. Mhm. Es ist nochmal gestiegen. Mhm. Und ich glaube, es könnte noch besser. Deswegen habe ich auch im Vorfeld zu dir gesagt, das ist wurscht, ob ich die Folge heute oder morgen aufnehme.
Ja, ja, na fair.
Das kann nur gewinnen durch jeden Tag, wo das weiter offen ist. Das ja. Macht auf. Ist einfach mega geil.
Absolut grandios, ja. Also ich glaube, wenn du dem wirklich halt einfach deine 10 Jahre gibst, dann wird das ein absoluter Wahnsinn.
Na gut, beginnen wir die Geschichte der Domaine Galetis.
Jawohl.
Die beginnt nämlich eigentlich recht spät. Und zwar sind wir da beim Großvater von David Alexandre. Der war Metallgroßhändler in Lyon.
Also Metallgroßhändler in Lyon?
Ja, hat gar nichts mit Wein zu tun gehabt. Der war voll in dem Metallbusiness, hat da halt einfach sein ganzes Zeug verkauft. Und der ist schon immer so ein bisschen halt Weinliebhaber. Der David Alexandre hat gesagt, ja, ich meine, wir sind Franzosen, das ist in unserer DNA. Du bist in Lyon, du hast trotzdem die nördliche Rhone beginnt da, ne? Du fährst da einfach runter und du
hast das. Lyon ist schon sehr, ja. Sehr gezeichnet vom Thema Wein und richtig. Gastronomie. Ja.
Genau, also ist eine totale Gastro-Hochburg. Das ist klar, dass du da was mit Wein zu tun hast und dass du das grundsätzlich einmal taugt. Aber der war halt einfach ein Liebhaber, sicherlich auch aus dem heraus, dass halt ein Business da war, ein bisschen Kohle da war, da ist schon auch für einen guten Wein einmal Geld ausgegeben worden. Aber es war jetzt nicht so, dass der irgendwas mit Wein zu tun gehabt hätte. Und der besagte Großvater ist eines Tages arbeitstechnisch nach Saint-Montan gefahren. Das ist da unten eben Côte d'Ivoire, ganz im Norden der südlichen Rhone. Und hat sich in diese alte Farm, die dort gestanden ist, komplett verliebt.
Oh, süß.
Also da sind so Olivenbaum gestanden, ein paar Kirschbaum, Marün hat es gegeben, einen großen Waldbestand, überall so Bäume, Sträucher, also so ein bisschen Lavendel, so ein bisschen Rosmarinsträucher und so, halt alles gewuchert.
Sehr
wird.
Schön.
Es hat Tiere gegeben und es hat ein großes Herrenhaus gegeben, also echt so ein schönes Anwesen, das Ganze. Mhm. Rund um und um hat dazu gehört 80 Hektar Fläche, also das war schon groß.
Oh, groß, nicht so klar, wie man das vorstellt, okay.
Und einen genialen Ausblick auf das Rhonetal. Und halt so ein bisschen Wein, also so zwischen 4 und 5 Hektar, hat der David Alexandre gemeint. Mhm. Und das war 1974. Und der Großvater von David Alexandre hat gesagt, passt, das kaufen wir, ich will das haben. So ein bisschen wahrscheinlich gedacht, eher als Ausgleich, als so, ja nicht Ferienort, aber so als einfach dieser Rückzugsort quasi von der Stadt.
Vielleicht so ein bisschen ein Pensionshaus dann,
so ein
ne?
Bisschen, genau, ja, vielleicht einmal kurz gedacht. In die Richtung ist dann nämlich nicht gegangen, weil der Großvater hat dann schon gleich begonnen, dort auch wirklich was zu machen.
Ah, okay.
Also er hat begonnen, die Weinberge auf Vordermann zu bringen, hat angefangen, da ein bisschen zu arbeiten, hat sich dann von den Tieren mal getrennt auch und hat dann halt ein bisschen geschaut, was er da bewirtschaften kann und hat dann 1979 auch den ersten Wein gemacht. Also schon gleich was
ja,
tun dort.
Ordentlich.
Deswegen meine ich nicht wirklich Pension.
Ja, nein.
Er hat auch den 80er-Jahrgang dann noch gemacht, der Großvater, bevor er dann aber im Alain, also im Papa vom David Alexandre übergeben hat. Der hat damals mit 18 das ganze Estate gekriegt.
Mit was?
Und der Großvater ist wieder zurück nach Lyon.
Echt?
Also der war dann doch wieder nahe, er möchte sein Metallfacher, also sein Metallgroßhandelgeschichte, das Unternehmen braucht er schon, das geht nicht beides gleichzeitig quasi. Und hat da dem Sohn quasi, ja, die Chance gegeben, aber sicherlich auch die Aufgabe gegeben, das da zu führen.
Sehr gut, kriegst mit 18 ein Estate. Viel Spaß damit.
Was noch dazu kommt, ist, dass sie mit diesem ersten Jahrgang 1979 sofort in Paris eine Goldmedaille gewonnen haben. Also das hat gleich mal so einen kleinen Hype gegeben quasi.
No pressure.
Genau, erster Jahrgang hat gleich mal funktioniert. Der Großvater hat sich wahrscheinlich gedacht, ja passt. Ich habe euch gesagt, wie es geht. Ja. Genau. Kannst schon weitermachen, Bursche. Und Gott sei Dank war es so, dass der Alain, dem hat das total taugt. Ne?
Oh,
also,
super.
Der hat sich da voll reingefuchst, hat das übernommen, hat sich komplett auf Wein fokussiert. Also das war dann wirklich so, ja passt. Der Großvater hat ihm gesagt, so, ja, da geht was. Und wir haben das jetzt. Und der Alain hat dann gesagt, okay, passt, Wein, Wein, Wein.
Cool.
Und hat eben diese alten Rebflächen quasi, diese 4-5 Hektar, diese wirklich kleinsten Parzellen aus eben Syrah und Grenache, was halt die zwei Rebsorten sind, die was du da unten findest, vor allem Mourvèdre halt noch ein bisschen, aber...
Ja, das ist immer die Bonusrebsorte.
Genau, das ist immer der dritte Teil, das ist immer das, was am wenigsten drin ist, ja. Im Normalfall. Du hast halt ganz, ganz viel Grenache, das ist das Ding. Und Syrah halt, weil es trotzdem so weit im Norden noch ist, hast du dann trotzdem noch diesen nördlichen Rhône-Einfluss stärker, ja, das heißt, da steht oben einer mehr Syrah. Und deswegen haben sie von beiden eigentlich 50-50, auch heute noch. Das haben sie natürlich behalten und dann Schritt für Schritt erweitert auf mittlerweile 15 Hektar, von was das Ganze hat. Alles musst du dir vorstellen, rund um das Haus, alles zusammenhängend quasi. Du hast oben im Norden, ja, du hast so oben im Norden hast du einen Hügel drüber quasi, komplett bewaldet, der so das ein bisschen so einringt. Und dann schaust du in den Süden runter, so ein bisschen nach Land und dann siehst du schon wirklich auf die Rhone, die sich da gerade teilt quasi, die teilt sich da unten einmal auf und da siehst du quasi genau auf diese Teilung oben und schaust da entlang. Also das muss ultimativ geil sein dort zum Schnee. Ich habe auch mit dem Thomas von Trinkgreif geredet, der hat auch gesagt, das ist unfassbar.
Das klingt so, als muss man
hinfahren. Ja. Und auch die Fotos von diesem alten Herrenhaus quasi, das sie natürlich behalten haben und in die Farben, so wie es gehört, in so einem leichten hellrosa gestrichen.
Es ist genauso, wie man das vorstellt. Perfekt.
Voll. Und dann hast du halt rundum wirklich nichts. Also das ist, steht wirklich so auf einer Anhöhe allein. Mhm. Nur ganz viele Eichenbäume, wie der David Alexandre gesagt hat. Und das war's. Und das ist halt wahnsinnig schön. Wie gesagt, erster Wein gewinnt gleich. Es geht sofort einmal steil nach oben. Der Alain sagt, okay, passt. Qualität, Qualität, Qualität. Also der war voll auf dem, passt. Wir haben da eine Chance. Wir können da geilen Wein machen. Mhm. Und das Ziel war von Anfang an eigentlich, sie wollen die beste Cuvée der südlichen Rhone machen. Das war so ihr Anspruch.
No over.
In einer Region, die kein Mensch kennt. Ne? Mhm. Weil Côte de Vivre, damals, wir sind da 79 quasi mit dem ersten Jahrgang.
Ja.
Das heißt 20 Jahre, bevor es überhaupt erst einmal ein AOC dort gibt. Also es interessiert halt wirklich gar
eigentlich
niemanden. Ja. Und eben, wie der David Alexandre jetzt sagt, das geht nicht um die Appellation, es geht nur darum, dass du Qualität trinkst. Das ist, wir sind die Brand quasi. Mhm. Die sind schon, wissen schon, wo stängern und kommunizieren das so auch nach außen. Also die sind schon sehr überzeugt davon, dass sie das da machen. Sie sagen, es passiert halt rundum auch nichts. Und ich habe dann natürlich mit David Alexandre so ein bisschen diskutiert, wie ist das gegangen, wie ist der Alain überhaupt auf das gekommen, dass er da jetzt da so weiter pusht und woher kommt die Stilistik, woher kommt dieser Fokus? Und er hat gesagt, naja, sie haben damals sein Papa eben schon in die Weinbauschule geschickt, nach Beaujolais, weil der Papa sehr, sehr viel Burgund, also der Großvater auch sehr, sehr viel Burgund schon getrunken hat und das Leib gefunden hat. Also deswegen so, schauen wir sich mal das an. Und gleichzeitig hat er gesagt, so, es hat schon einige Winzerinnen und Winzer gegeben rund um Dumm, die sie halt geschätzt haben, die sie damals auch schon gern getrunken haben, die in der Familie schon immer einen hohen Stellenwert gehabt haben. Er hat sofort Jean-Louis Schaaf genannt.
Ja.
Also ja, musst, eh klar.
Sicher.
Und das war halt so eine der großen Inspirationsquellen. Und eben dann Burgund, er hat gesagt, das sind meistens dann Sachen, die gibt es heute leider gar nicht mehr, was sie damals gehypt haben und gefeiert haben und auch ein bisschen im Austausch waren. Mhm. Aber es war eben dieses, das, was nördliche Rhone, was Jean-Louis Schaaf macht, das als Vorbild, kombiniert mit dem halt, was in dieser burgundischen Stilistik geht und halt, du siehst schon, das Vorbild ist nicht irgendwie südlich, das ist nicht Chateauneuf-du-Pape.
Ja, ganz klar.
Das. Also die wollen schon ganz woanders hin in Wirklichkeit.
Sansa war, ne?
Sansa, genau. Und gleichzeitig hat der David Alexandre gesagt, ja, Austausch, aber man muss schon dazu sagen, der Papa hat das eigentlich komplett allein gemacht, weil da rundum in der Gegend hat es keinen interessiert. Also die haben es alle für verrückt erklärt, das war alles nur Genossenschaft. Was wollt ihr da jetzt irgendwie, jetzt da, ihr glaubt, ihr macht da das Größte. Das war mehr Neid und mehr...
Naja, 20 Jahre, bevor es überhaupt eine Appellation gibt.
Ja.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute sagen, ich setze doch einfach
deppert. Natürlich, na komplett, ja.
Aber wenn du es dann da schaffst, dann trinkst den Wein auch wirklich nur wegen dem Namen. Ja, nicht genau. Wegen irgendeiner Appellation.
Genau.
Deswegen also das ist halt vollkommen wurscht. Also das ist die Belohnung.
Ich finde es so lustig, ich bin leider nicht hingekommen, dass ich es geschafft habe, dass ich ihm das entlocke, warum dieses Appellationsthema dann trotzdem irgendwie so wichtig scheint, weil auf der Flasche noch immer Cuvée oben steht, weil trotzdem ab 19 noch die Appellation draufsteht. Also irgendwie wollten sie dann schon diese Appellation drauf haben und vielleicht auch einfach, damit sie es kennen. Und so es ist uns ja wurscht, wir wollen ja trotzdem da dazugehören und ich weiß nicht. Es war nicht so einfach, die Sachen zu entlocken, weil sie sind schon sehr darauf bedacht, dass sie da einige Familiengeheimnisse haben. Und glaube auch aus diesem Kontext von, einer hat nie wer geholfen quasi, jetzt verraten sie ja nichts. Ein bisschen. Was natürlich extrem hilft, ist, sind die uralten Reben. Ne? Also da über 50 Jahre. Im La Ligure hast du teilweise 92 Jahre alte Reben. Also das ist der älteste Rebbestand, den sie haben, sind aktuell 92 Jahre alt.
Ja.
Also das ist halt schon richtig leibend. Die haben da schon einfach der Großvater einen kleinen Schatz gehoben quasi.
Das klingt nach einem absoluten Glücksgriff. Ja,
komplett. Das Terroir selbst dort ist natürlich absolut nicht unspannend. Wie wir schon gesagt haben, du hast eben dieses bisschen windgeschützte, trotzdem hast du von der Ron auf eine kühle Winde, die durchziehen. Sie sind halt so ein bisschen von Norden da geschützt, gegen das, dass es zu arg ist.
Ja.
Du hast zwei Bodenarten quasi. Einerseits haben sie eben diesen kalkhaltigen Tonboden, wo der Syrah steht, dem das natürlich super taugt. Und auf der anderen Seite hast du ganz viel so Kiesel, das halt perfekt für Grenache ist.
Ja.
Und das ist halt geil, dass du in dieser Fläche, die auch zusammenhängende Fläche hast, ganz viele kleine Parzellen drinnen hast, wo sie ständig die Bodenformationen alternieren quasi. Mhm. Also du hast nur die zwei Böden, aber die dafür einmal da, einen kleinen Fleck so, einen kleinen Fleck so. Und das ist halt ultra faszinierend, dass du halt mit den zwei Sachen so spielen kannst und sie nutzen das halt perfekt dafür, dass sie sagen, ja passt, das für Grenache, das für Syrah. Viel ist natürlich ursprünglich einfach auch als gemischter Satz quasi ausgepflanzt worden. Also da steht halt einfach Grenache, Syrah, Wurst, rote Trauben quasi. Und die zwei hat es halt gegeben damals, deswegen sind es die zwei geworden und das ist es. Aber jetzt nicht in Reihen quasi so genau nach dem System. Aber sie haben dann natürlich, wie sie nachgepflanzt haben und wie sie mehr gemacht haben, haben sie dann natürlich drauf geschaut, okay, was steht auf welchem Boden besser und was tut sie wohl leichter. Ist eh logisch. Ja, und die Anlagen selbst geben immer so ein bisschen diese Rebsortenzusammensetzungen insgesamt immer vor. Sie vinifizieren eben viel mehr nach die einzelnen Parzellen als eben wirklich nach die Vorgaben. Auch wenn sie es manchmal so kommunizieren, als wäre es so. Ja. Also das ist halt so, ja, ein bisschen ein Workaround, würde ich mal sagen.
Ja.
Im Norden eben diese Hügelkette, die das Ganze so ein bisschen bewacht, Weingärten leicht abfallend nach Süden. Also halt optimal für genau das, was du da haben willst. Weil du willst schon reife Trauben, du willst auch einen Syrah haben, der reif wird und ein Grenache vor allem, der da reif wird, weil das ist ja immer so, ja, wenn es Grenache zweit nördlich, das wird ja nichts, das wird da ja nicht reif. Der Klimawandel hilft dem natürlich auch, muss man auch dazu sagen. Also das ist schon ein Gebiet, das dadurch noch mal spannender wird, sagt der David Alexandria selber. Das merken sie schon, dass natürlich jetzt da immer wieder mal trockenere Jahrgänge dazukommen, aber sowas wie 21, hat er halt gesagt, war ultimativ kühl wieder. Ja. Also es ist immer noch so, dass sie mehr als genug kühle Jahrgänge dazwischen immer wieder haben. Mhm. Wobei ich sagen muss, mir gefällt halt 19 schon sehr, sehr gut.
Ja.
Was auch spannend ist, ist, dass ganz lang geheißen hat, dass in dem Gebiet dort man nur Easy Drinking Rotweine machen kann, weil da nichts reif wird und weil da der Grenache sowieso gar nicht reift.
Ich sehe hier Lügen.
Es ist absolute Lüge. Der David Alexandre selbst, über den wir jetzt schon ein bisschen geredet haben, der kommt dann 2004 ins Weingut. Er hat gesagt, er ist da aufgewachsen, er ist im Nachbardorf in die Schule gegangen. Er wollte immer Winzer werden. Ferm hat es da absolut
nichts anderes geben.
Nein, gar nicht. Er hat gesagt, er hat mit 18 damals seine heutige Frau kennengelernt. Das war's. Das war erledigt.
Leben ist gewusst, geplant. Fertig.
Alles er hat schon alles durchgespielt. Jetzt geht es nur darum, dass er jetzt da mitarbeitet. Und zwar wirklich mitarbeitet. Nämlich nicht vom Papa übernimmt, sondern gemeinsam. Also der Papa ist jetzt knapp bei 60. Der David Alexandre ist knapp bei 40. Und die arbeiten gemeinsam. Seit er eingestiegen ist, weil ich ihm gefragt, wie ist das mit euch, wie teilt es euch, wie war das, wie du eingestiegen bist, was hat sich verändert?
Genau.
Und er hat gesagt, na gar nichts. es hat sich nichts verändert. Wir haben einfach weitergemacht, nur ich war halt dazu dabei und habe noch mehr mitgeholfen, dass wir noch besser werden. Also die arbeiten schon wirklich sehr, sehr intensiv miteinander.
Und funktioniert das für Sie so im Tandem?
Es funktioniert anscheinend extrem gut, ja.
Also ich meine, Wein sagt ja.
Wein sagt voll ja, ja. Ich hab auch gefragt, ja, hat es da nicht Reibereien oder so? War das nicht irgendwie einmal schwierig am Anfang? Und er hat gesagt, nein, für ihn war ja vollkommen klar, wo sein Platz ist. Also das ist schon so ein bisschen so sehr bewusst, glaube ich. Beide mit 18 halt da reinkommen, beide gefühlt auch gar nicht überlegt, dass es was anderes gibt. Ne?
Ja.
Also das ist schon so, die wollen diese Familientradition, diesen Familiennamen noch besser, noch größer machen. Das ist schon, schwingt da voll mit, finde ich.
Ja, und wenn du dann wirklich so ein Ziel hast, dann hilft dir das wahrscheinlich auch dabei, dass du, falls es Reibereien ergibt, da einfach drüber hinweg siehst.
Ja, und ich glaube, du hast noch einen Punkt, der halt dann nochmal enger zusammenschweißt, nämlich es nimmt dich eh keiner ernst in der ganzen Region. Es interessiert eh keinen. Du bist ja eh komplett auf die Lage gestellt. Alle anderen liefern entweder an die Genossenschaft oder machen halt irgendwas. Es gibt diesen Qualitätsfokus nicht wirklich rund um. Wenn du sagst, wo du herkommst, sagen alle so, hä? Du musst eh Vollgas mit deinem Produkt immer wieder dir einrennen, weil du einfach herzeigen musst, wie geil das eigentlich ist.
Ja, gut.
Und das, glaube ich, schweißt dich nochmal zusammen, dass du jetzt sagst, okay, passt. Wir müssen das pushen. Der David Alexander hat gesagt, ja, er hat keine große Ausbildung oder irgendwas gemacht oder Praktika, sondern er ist wirklich mit 18 eingestiegen, mit dem Papa mitarbeiten und das ist sein Praktikum quasi. Er hat gesagt, er lernt jeden Tag, aber das lernt er vom Papa, von der Mannschaft da, von den Weingärten quasi und von der Arbeit da und nicht davon, dass er jetzt irgendwie wo Praktika machen hätte wollen oder so.
Also sehr spannend.
Aber vollkommen nur das, was wir machen, machen wir.
Wenn Sie überzeugt davon sind, dass einer Ansatz der absolut richtige ist und wie schon gesagt, die Weine geben Ihnen halt in dem Fall tatsächlich recht.
Ja, ja, Sie sind sehr dann, überzeugt davon.
Ja, ja, dann macht es ja da Sinn, dass Sie sagen, wieso sollte ich woanders hingehen, wo ich irgendwelche anderen Sachen lerne, wenn wir da daheim jetzt was machen, was unendlich gut funktioniert, was man natürlich perfektionieren kann, aber das macht man ja da. Weil wenn man da ist, versteht man diese Böden besser. Wenn man da ist, versteht man besser, wie das funktioniert.
Und es hat ja schon immer funktioniert. Ne? Weil
das 79, ist sowieso das Orge.
Du bringst den ersten Wein aus und das ist schon geil und das wird schon gefeiert. Also die haben ja auch gefühlt nicht wirklich irgendwann einmal erlebt, dass irgendwas nicht geht. Gleichzeitig nimmt es halt keiner ernst, weil es halt eine Region ist, die keinen interessiert. Ne? Also es ist so dieses Spannungsfeld zwischen, es funktioniert immer, sie machen ja das Richtige und gibt denen schon Selbstvertrauen. Und gleichzeitig, wo soll er ein Praktikum machen, so quasi, weil wenn er eben, müsste jetzt wirklich halt in nördliche Raum gehen oder so, oder halt irgendwo ins Burgund, aber das hat eh der Papa quasi schon mal gemacht mit der Ausbildung und das haben sie sich eh schon angeeignet, dieses Wissen so, unter Anführungszeichen.
Ja, eh.
Und da rundum gibt es ja nichts, ne? Aber ja, ist schon sehr, sehr eigen, sehr spannend, wie selbstbewusst die da vorgehen und wie die anschirmen als, hey, wir sind auch die Marke Songs selber. Ne? Unsere Familie ist die Marke Galatie, alles andere interessiert uns nicht. Und, so. Und das für 15 Hektar, ne? Das ist jetzt kein Riesenweingut.
Stimmt, ja.
Also das musst du erst einmal trauen und das musst du einmal so durchziehen. Stilistisch, hat der David Alexandre erzählt, sind es eigentlich jetzt wieder mehr dort, wo es in die 80er waren. Also niedriger Alkohol, feinere Tannine. Dazwischen war das nochmal ein bisschen dichter und auch ein bisschen fetter, hat er gesagt. Zwischen so 2000, 2010 bis dorthin war das ein bisschen intensiver nochmal. Aber da sind sie dann wieder stärker in diese burgundische Richtung gegangen, weil eigentlich ist es ja das, was einer wirklich von Anfang an getaugt hat. Das soll schon langlebig sein, das soll schon Kraft haben, das soll schon muskulös sein. Aber es darf eigentlich nicht zu sehr in die Breite gehen, weil sonst bist du eigentlich dann ja wieder eher in diesem GSM-Blend-Geschichtel drinnen.
Ja, genau, dann hast Konkurrenz vom Süden und das bringt gar nichts.
Genau, mit dem willst du ja gar nicht messen, weil da fällt dir dann tatsächlich die Temperatur für das, dass du jetzt sagst, ja, passt, ich will das so dicht und so marmeladig machen. Ich meine, mich freut es, dass ich es nicht mache.
Yes.
Aber ich glaube, das wäre auch schwieriger, weil sie sind von dem, wie sie da stehen, dann trotzdem viel mehr nördliche Raum als südliche eigentlich.
Ja.
Und deswegen logisch diese Entscheidung, dass sie wieder dorthin wirklich zurückgängen und auch gut so. Und er hat ihm gesagt, ja, mit 2010 war das so, dass sie gesagt haben, nein, es muss wieder in diese Richtungen gehen. Und ja, Langlebigkeit steht über allem.
Ja.
Was einer auch von Anfang an klar war, ist, dass das nur mit biologischer Bewirtschaftung gehen kann.
Ah, wirklich?
Das war von Anfang an, also der David Alexander hat gesagt, sein Papa hat schon in die 80er alles nur biologisch gemacht. Und er hat gemeint, naja, wir wohnen da mitten zwischen die Weingärten, weil sie wohnen ja direkt in diesem Haus rundum die Weingärten. Wir vergiften uns ja nicht selber. Wir sind nicht deppert. Ich mein, also das war so der,
sinnvoll, ja.
Der Grundtenor und gleichzeitig aber natürlich auch dieser Qualitätsfokus. Also nur mit biologischer Bewirtschaftung schaffen wir es, diese Qualität zu erhalten und diese Qualität zu bringen. Das spielt natürlich auch nochmal eine, aber der erste Satz, den er gesagt hat, war so, ja, kann ja nicht alles da voll spritzen, das geht nicht. Hm. Zwischen 2000 und 2010 waren sie auch biozertifiziert. Das haben sie dann aber wieder lassen, weil der David Alexander hat gesagt, sie haben ein bisschen das Problem gehabt, dass sie dann halt von Leuten kontrolliert werden, die nicht ganz verstehen, was sie da eigentlich machen. Und dann haben sie gesagt, ja, passt, eigentlich ist es eh wurscht, die Leute interessiert sich eh nicht, ob das bei uns draufsteht oder nicht, wir arbeiten eh so und haben die Zertifizierung wieder weggehauen.
Wirklich?
Das finde ich auch super spannend. Was? Das musst du auch, also warum, ja? Ich denke mir so, komm, jetzt hast du das eh schon gemacht, aber sie haben gesagt, nein, zahlt uns nicht, sind uns die Leute für Arsch gegangen. Da muss irgendein Vorfall gegeben haben, der ja, wirklich fix tiefer war.
Da war sicher irgendwer da,
der sich nicht entlocken lassen, nicht passt hat. Was da wirklich das Problem war, weil da muss irgendeine Gräberei-Streiterei einmal gegeben haben mit irgendeinem Kontrolleur, dass da wieder hingehauen haben, weil das ist eigentlich ja, ein bisschen unverständlich von Außensicht, aber gut, solange das Zeug so schmeckt,
schön
alles gut.
Ja.
Er hat gesagt, sie arbeiten natürlich auch so ein bisschen mit Mondkalender und so, aber in Wirklichkeit biodynamisch nicht, das wäre zu weit gegriffen quasi, sondern so ein bisschen Mondkalender, so ein bisschen, also halt biologisch, ein bisschen Mondkalender, ein bisschen in diese Richtung gehen, ein bisschen experimentieren sie wahrscheinlich auch mit Pferde, also da kommt so ein bisschen was sie in den nächsten Jahren auch entwickeln soll, aber ja, jetzt nicht in irgendeiner Weise eben zertifiziert. Also da waren sie auch nicht zertifiziert in dem Thema.
Das haben sie nie probiert.
Genau. Und dann habe ich mit David Alexander natürlich noch ein bisschen drüber sprechen müssen, wie die Zukunft ausschaut. Mhm. Und er hat gesagt, ja, man merkt eben schon, dass die Jahre wärmer werden. Eben 21 und 24 haben dann gesagt, es gibt trotzdem immer noch kühlere Jahre.
24,
also 24 war kühl.
Mhm. Gut. Voll.
Also er hat gemeint, sie müssen nicht einfach im Weingarten weiterarbeiten, noch mehr Begrünung, das schon. Also da braucht es noch mehr, müssen sie noch mehr ins Detail gehen. Beim Rebschnitten noch radikaler, hat er gesagt. Das ist wichtig, dass du dem ein bisschen entgegenwirken kannst. Und sonst ist vor allem so, hat er gesagt, dass sich das Erntedatum extrem verschiebt.
Ja, das glaube ich.
Also wo es halt früher klassisch Mitte, Ende September war, wo sie angefangen haben und bis Oktober gelesen haben, da sind sie halt jetzt wirklich schon Ende August in die wärmeren Jahre, wo sie anfangen.
Wack.
Also hat sich halt wirklich komplett um einen Monat verschoben. Und dann sind sie halt Mitte September auch schon wieder fertig mit dem Ganzen. Also das ist schon...
Schneller, das ist alles das nächste Thema.
Genau, wie wir es eh gehört haben in den letzten Wochen immer wieder von den Winzerinnen und Winzern. Es schiebt sich alles zusammen von der Zeit, die du hast, für den optimalen Lesezeitpunkt.
Ja.
Das wird noch härter, dass du wirklich sagst, passt, ich muss dann so schlagkräftig sein, dass ich eigentlich nicht in 5, nicht 6, nicht 7 Wochen, sondern eher in 2, in 3 da durchfahre.
Ja.
Also das ist schon
natürlich schon ein logistisches heftig. Problem und ein
Arbeitskräfteproblem,
genau.
Ja. Hm. Und er hat ihm erzählt, 2024 war richtig gut bei einer. Sie haben viel Regen gehabt unterm Jahr, also immer wieder ein bisschen Regen, keine große Trockenheit, was man ja schon erwarten würde, wenn du sagst, ja, südliche Rand und so, und das ist ja trotzdem heiß, da muss doch trocken sein. Er hat gesagt, bei einer hat das super funktioniert. Lese war da auch erst Mitte September dann der Start.
Ja. Mhm.
Also war wieder eigentlich klassisch kühles Jahr, so wie es sein soll.
Ja.
Und er hat gesagt, die Moste schmecken schon mal sehr, sehr, sehr großartig. Also das
wundervoll.
Wird ein fantastischer Jahrgang.
Mhm.
Sonst große Pläne für die Zukunft hat der David Alexander jetzt eigentlich nicht bei einer. Er hat gesagt, es geht eigentlich nur daran, weiterzuarbeiten, die besten Weine da zu machen. Sie wollen die sein, die dafür stehen, dass das der großartigste Wein der südlichen Ron ist.
Mhm.
Punkt. Das ist das Ziel. Also da gibt es nicht mehr und halt so ein bisschen das Leben genießen, hat er gemeint. Das gehört schon einer dazu.
Das darf er dann doch ein bisschen, okay, sehr gut.
Voll. Und damit sind wir am Ende meiner Folge zu Domaine Galizie und dem David Alexandre und Alain Galizie angelangt, die da einfach eher ein komplett eigenes Ding machen und richtig geile Weine bringen. Und die finde ich so ein bisschen halt das Bild, was man von der südlichen Ron hat, nochmal in Frage stellen.
Ja, sehr.
Das ist halt doch ganz was anderes.
Naja, am Anfang, wie du gesagt
hast. Sehr beeindruckend, finde ich, ja.
Am Anfang, wie du gesagt hast, das ist südliche Ron, habe ich mir gedacht, wie?
Wie geht das bitte? Ja.
Dass es das nördlichste Eck ist von der südlichen Ron, macht natürlich viel mehr Sinn.
Macht schon viel mehr Sinn,
naja, voll. Aber super spannend, dass die einfach angefangen haben zu einer Zeit, wo sie Appellation noch nicht gegeben hat.
Ja.
Ja, das ist schon.
Mitten im Nirgendwo.
Das ist schon wild. Ich frage mich immer, wie es passiert, dass solche Appellationen entstehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht damals ein bisschen gepusht haben,
ja, dafür,
dass es diese Appellation gibt. Und dementsprechend, dass sie froh sind, dass sie es aufs Etikett schreiben können und deswegen so dran hängen. Das wäre meine Vermutung.
Aber dass er es dann wieder jetzt nicht mehr draufschreiben, ist dann auch wieder spannend. Also da muss vielleicht irgendwie schon deppert. Wieder mehr.
Vielleicht war irgendwer einfach scheiße.
Ja,
ich glaube. Und hat dann irgendwann einmal Prüfnummer nicht gegeben oder sowas in Richtung.
Ja.
Aber der Wein ist halt einfach ein Wahnsinn.
Der Wein
ist also das mega, muss ich ja da schon sagen, das ist sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool.
Ultimativ
cool. Ich bin bei 19, es ist einfach so.
Ja, ja.
Der hat einfach eine Dichte, die halt trotzdem einfach in sich komplett richtig ist.
Voll.
Von vorne 19, bis hin.
19 ist, saugut. Ist wirklich an dem ersten Punkt, wo er streuen anfängt. Ja.
Sehr, sehr schön.
In 10 Jahren wird es dann Weltklasse. Jetzt ist
jetzt ist auch schon Weltklasse. Genau. Brauchst gar nicht da jetzt groß diskutieren, das ist auch jetzt schon Weltklasse.
Da gibt es keine Diskussion.
Naja, siehst du. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Sowas habe ich natürlich immer gerne im Glas. Sowas macht mir besonders viel Spaß. Gut, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort dann auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Fotos und Co. vor. Michi, ich hoffe, du hast ein Foto.
Natürlich.
Wundervoll. Ich freue mich schon drauf. Ich will diesen Ausblick sehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.